herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 16. September. Ich bin Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese, wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Die einzelnen Stellen gebe ich natürlich direkt vorher an und wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Das zweite Buch Könige, Kapitel 23. Joschias Reformen. Da ließ der König alle Ältesten von Jerusalem und Juda zu sich kommen und ging mit allen Männern von Juda in den Tempel hinauf und mit ihm alle Einwohner Jerusalems, die Priester und Propheten und überhaupt das ganze Volk, groß und klein. Dort ließ er ihnen das ganze Bundesgesetz vorlesen, das im Haus Jahwes gefunden worden war. Der König stand auf der obersten Stufe und schloss einen Bund mit Jahwe. Er verpflichtete das ganze Volk, Jahwe nachzufolgen, seine Gebote, Anweisungen und Ordnungen mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu befolgen, alles zu erfüllen, was in der Schriftrolle gefordert war. Das ganze Volk trat in den Bund ein. Der König befahl dem Hohenpriester Hilkia, den Oberpriestern und den Torhütern, alle Spuren des Götzendienstes aus dem Tempel zu entfernen. Alle Gegenstände und Einrichtungen, die für den Baal, die Aschera und das Heer der Sterne bestimmt waren, ließ er hinausbringen und außerhalb Jerusalems in den Terrassengärten am Kitron-Tal verbrennen. Die Asche ließ er nach Bethel schaffen. Er setzte die Götzenpriester ab, die von den Königen Judas eingesetzt worden waren, und in den Höhenheiligtümern der Städte Judas und Umgebung von Jerusalem Räucheropfer brachten. Er entließ auch alle, die dem Baal, der Sonne, dem Mond, den Tierkreiszeichen und dem ganzen Sternenheer geräuchert hatten. Er schaffte die Aschera aus dem Haus Jahwes hinaus und verbrannte sie im Kitron-Tal. Die Überreste ließ er zu Staub zerstoßen und auf die Gräber des einfachen Volkes streuen. Er ließ im Tempelgelände die Häuser der Männer abreißen, die sich für den Fruchtbarkeitskult prostituiert hatten. Auch Frauen hatten dort Gewänder für die Aschera gewebt. Joschia ließ alle Priester aus den Städten Judas nach Jerusalem kommen und alle Höhenheiligtümer von Geba bis Beersheba, wo sie Räucheropfer dargebracht hatten, entweihen. Er riss auch die Altäre vor dem Tor des Stadtkommandanten Joshua nieder. Sie standen auf der linken Seite, wenn man zum Tor hereinkam. Die Priester der Höhenheiligtümer durften zwar keinen Opferdienst am Altar Jahwes tun, bekamen aber Anteil an den ungesäuerten Broten, die den Priestern zustehen. Der König entweihte auch die Opferstätte des Tophet im Ben-Hinnom-Tal, damit dort niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer für den Moloch verbrennen konnte. Außerdem ließ er die Standbilder der Pferde abreißen, die die Könige von Juda zu Ehren der Sonne im Haus Jahwes aufgestellt hatten. Sie standen in den Arkaden beim Dienstraum des Hofbeamten Netan-Melech. Und die dazugehörigen Sonnenwagen ließ er verbrennen. Auch die Altäre, die die Könige von Juda auf dem Dach des von Ahas erbauten Obergeschosses errichtet hatten und die, die Manasse in den beiden Vorhöfen des Tempels gebaut hatte, ließ der König abbrechen, zertrümmern und ihren Schutt ins Kitron-Tal werfen. Der König entweihte auch die Höhenheiligtümer, die östlich vor Jerusalem und südlich vom Berg des Verderbens standen. König Salomo hatte sie einst für Astarte, die Missgestalt der Sidonier, für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, und für Milkom, den Greuel der Ammoniter, bauen lassen. Er ließ die Steinmale zerbrechen und die Aschera-Pfähle umhauen. Überall, wo sie gestanden hatten, ließ er Menschenknochen hinwerfen. Eine Anmerkung: Die Menschenknochen wurden hingeworfen, damit diese Stätten entweiht wurden. Weiter im Text. Auch den Altar in dem Höhenheiligtum Bethel, das Jerobeam ben Nebat gebaut und damit Israel zur Sünde verführt hatte, ließ der König zerstören. Den Altar ließ er abreißen und das Höhenheiligtum und die Aschera niederbrennen und alles zu Staub zermalmen. Vorher noch hatte er den Altar entweiht. Er hatte sich umgesehen und die Grabhöhlen am Hang entdeckt. Da ließ er die Gemeine herausholen und auf dem Altar verbrennen. So ging das Wort Jahwes in Erfüllung, das der Mann Gottes damals ausrief. Der Blick des Königs war gerade auf dessen Grabmal gefallen und er fragte die Bewohner der Stadt danach. Sie erwiderten: Das ist das Grab des Gottesmannes, der aus Juda gekommen ist und genau diese Dinge vorausgesagt hast, die du jetzt mit diesem Altar getan hast. Da befahl der König: Lasst ihn ruhen. Niemand soll sich an seinen Gebeinen vergreifen. So wurden seine Gebeine verschont, ebenso die Gebeine des anderen Propheten, der aus Samaria stammte. Joschia beseitigte auch alle anderen Höhenheiligtümer der Städte Samarias. Die Könige Israels hatten sie bauen lassen und ihren Gott damit herausgefordert. Er verfuhr mit diesen Heiligtümern genauso wie mit dem in Bethel. Er ließ ihre Priester auf den Altären abschlachten und außerdem Menschenknochen darauf verbrennen. Daraufhin kehrte er nach Jerusalem zurück. Dann befahl der König dem ganzen Volk: Feiert Jahwe, eurem Gott, ein Passafest, wie es in unserem Bundesbuch beschrieben ist. Denn so war das Fest seit der Zeit der Richter, die Israel angeführt hatten, und die ganze Zeit der Könige Israels und Judas hindurch nicht mehr gefeiert worden. Aber jetzt, im 18. Regierungsjahr von König Joschia, wurde dieses Passa für Jahwe in Jerusalem gefeiert. Joschia hatte alle Totenbeschwörer und Wahrsager, die Hausgötter und alle anderen Scheusale in Juda und Jerusalem abgeschafft, um alles nach dem Wortlaut des Gesetzes in der Schriftrolle zu erfüllen, die der Priester Hilkia im Haus Jahwes gefunden hatte. Weder vor Joschia noch nach ihm gab es einen König, der mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft zu Jahwe umgekehrt wäre und sich so wie er nach dem ganzen Gesetz Moses richtete. Das Ende Joschias. Trotzdem löschte Jahwe die gewaltige Glut seines Zornes über Juda nicht mehr aus. Dieser war wegen der schweren Beleidigungen ausgebrochen, die Manasse ihm zugefügt hatte. So blieb Jahwe bei seinem Entschluss. Auch Juda will ich mir aus den Augen schaffen, wie ich Israel verstoßen habe. Und mit dieser Stadt, die ich erwählt habe, mit Jerusalem, will ich nichts mehr zu tun haben. Ebenso wenig mit dem Haus, von dem ich einst sagte, dass mein Name dort wohnen soll. Was es sonst noch über Joschias Herrschaft zu berichten gibt, findet man in der Chronik der Könige von Juda. Während seiner Regierungszeit zog Pharao Necho, der König von Ägypten, mit seinem ganzen Heer zum König von Assyrien an den Euphrat. Doch Joschia stellte sich ihm beim Megiddo entgegen und wurde gleich zu Beginn des Kampfes getötet. Seine Diener brachten den toten König auf einem Wagen nach Jerusalem und bestatteten ihn in der vorbereiteten Gruft. Das Volk salbte seinen Sohn Joahas zum König und setzte ihn als Nachfolger ein. Joahas und Joachim. Joahas war bei Herrschaftsantritt 23 Jahre alt und regierte 3 Monate in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal und war die Tochter von Jirmeja aus Libna. Er tat, was Jahwe verabscheute, genau wie seine Vorfahren. Pharao Necho setzte ihn jedoch ab und nahm ihn in Ribla in der Provinz Hamat gefangen. Das Land musste einen Tribut von 3 Tonnen Silber und 30 Kilogramm Gold an ihn zahlen. Dann setzte Pharao Necho Eliakim, einen anderen Sohn Joschias, zum König ein und änderte seinen Namen in Joachim. Joahas nahm er nach Ägypten mit, wo dieser bis zu seinem Tod blieb. Joachim lieferte dem Pharao das Silber und Gold ab. Um die verlangte Summe aufbringen zu können, musste er das Land besteuern. Von jedem Einwohner forderte er einen Betrag entsprechend seinem Vermögen. Joachim war bei Herrschaftsantritt 25 Jahre alt und regierte 11 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Sebuda und war die Tochter von Pedaja aus Ruma. Auch er tat, was Jahwe verabscheute, genau wie seine Vorgänger. Hesekiel Kapitel 12. Zeichen für die Verbannung. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte: Du Mensch, du lebst mitten unter einem widerspenstigen Volk. Diese Leute haben Augen, sehen aber nicht. Sie haben Ohren, hören aber nicht, denn sie sind ein Volk voller Sturheit. Schnüre dir ein Bündel, Mensch, wie es Verbannte mit sich tragen, und zieh damit vor ihren Augen am hellen Tag an einen anderen Ort, als ob du in die Verbannung ziehen würdest. Vielleicht sehen sie es ja, denn sie sind ein stures Volk. Trag dein Bündel wie Verbannungsgepäck vor ihren Augen am hellen Tag hinaus. Und am Abend zieh vor ihren Augen weg, so wie man in die Verbannung zieht. Brich vor ihren Augen ein Loch durch die Wand und zwänge dich dadurch hinaus. Dann nimm dein Bündel auf die Schulter und geh in der Dunkelheit fort. Verhülle dein Gesicht, damit du das Land nicht siehst. Denn ich habe dich zu einem Zeichen für das Haus Israel gemacht. Ich machte es wie befohlen. Ich schnürte ein Bündel, wie Verbannte es mit sich tragen, und trug es am hellen Tag hinaus. Am Abend durchbrach ich mit eigener Hand die Mauer und zwängte mich hinaus. In der Dunkelheit hob ich das Bündel auf die Schulter und ging damit fort. Am Morgen kam das Wort Jahwes zu mir. Du Mensch, sagte er, hat nicht das Volk Israel, dieses sture Volk, zu dir gesagt, was machst du da? Sag zu ihnen, so spricht Jahwe der Herr. Dieses Wort wird auf dem Fürsten Jerusalems und auf den Leuten Israels dort lasten. Sprich, ich bin ein Zeichen für euch. Was ich getan habe, wird mit ihnen geschehen. In die Verbannung, in die Gefangenschaft werden sie ziehen. Und ihr Fürst wird sein Bündel auf die Schulter nehmen und fortziehen. Sie werden die Mauer durchbrechen, um sich hindurch zu zwängen. Dann wird er sein Gesicht verhüllen, weil er das Land mit eigenen Augen nicht wiedersehen wird. Aber ich werfe mein Fangnetz über ihn, damit er sich in meinen Schlingen fängt, und bringe ihn nach Babylon ins Land der Chaldäer. Aber auch das wird er nicht sehen, und dort wird er sterben. Und sein Gefolge und alle seine Truppen werde ich in alle Winde zerstreuen, mit gezogenem Schwert treibe ich sie auseinander. Dann wird man erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe, wenn ich sie in fremde Länder versprenge und unter fremde Völker zerstreue. Nur einige von ihnen lasse ich dem Schwert, dem Hunger und der Pest entkommen, damit sie unter den Völkern von all ihren Gräueltaten erzählen können, damit auch diese erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte, du Mensch, iss dein Brot mit Zittern und trink dein Wasser mit Angst und Beben. Und dann sage deinen Landsleuten, so spricht Jahwe der Herr von denen, die in Jerusalem und Israel geblieben sind. In Angst werden sie ihr Brot essen und mit Entsetzen ihr Wasser trinken. Denn ihr Land wird wegen der Gewalttat seiner Bewohner verwüstet und seines Reichtums beraubt daliegen. Die bewohnten Städte werden verwüstet und das Land zur Einöde. Dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, Jahwe. Gegen die Skeptiker. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte, Mensch, was habt ihr da für ein Sprichwort im Land Israel? Ihr sagt, die Tage ziehen sich hinaus, die Visionen erfüllen sich nie. Darum sagt zu ihnen, so spricht Jahwe der Herr. Ich werde diesem Gerede ein Ende machen. Man soll es nicht mehr als Sprichwort in Israel gebrauchen. Sagt zu ihnen, die Tage sind nahe gekommen, der Inhalt jeder Vision trifft ein. Künftig wird es keine nichtige Vision und keine schmeichlerischen Wahrsagungen in Israel mehr geben. Denn ich, Jahwe, ich rede, und was ich sage, trifft ein. Es lässt nicht lange auf sich warten. Du wirst es erleben, du Haus der Sturheit, dass ich etwas sage und es auch tue, spricht Jahwe der Herr. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte, du Mensch, das Haus Israel sagt, die Vision, die der hat, erfüllt sich noch lange nicht. Er weissagt von einer fernen Zeit. Darum sagt zu ihnen, so spricht Jahwe der Herr. Keins meiner Worte wird mehr hinausgeschoben werden. Was ich sage, wird auch geschehen, spricht Jahwe, der Herr. Das Johannesevangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 22. Das Todesurteil. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Dann flochten die Soldaten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie Jesus auf den Kopf. Sie hängten ihm einen Purpurmantel um, stellten sich vor ihn hin und schrien: „Hoch lebe der Judenkönig!" Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Dann ging Pilatus noch einmal zu den Juden hinaus und sagte: „Seht her, ich bringe ihn jetzt zu euch, denn ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde." Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den Purpurmantel. „Da seht den Menschen“, sagte Pilatus zu ihnen. Als die hohen Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie: „Kreuzigen! Kreuzigen!" „Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn“, rief Pilatus. „Ich jedenfalls finde keine Schuld an ihm." „Nach unserem Gesetz muss er sterben“, hielten ihm die Juden entgegen, „denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht." Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus: „Woher kommst du?" Aber Jesus gab ihm keine Antwort. „Willst du denn nicht mit mir reden?“, sagte Pilatus zu ihm. „Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Ich kann dich aber auch ans Kreuz bringen." „Du hättest keine Macht über mich“, erwiderte Jesus, „wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der, der mich dir ausgeliefert hat, größere Schuld." Daraufhin versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Doch die Juden schrien: „Wenn du den freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser." Eine Anmerkung: Freund des Kaisers war ein Ehrentitel, dessen Aberkennung schlimme Folgen haben konnte. Weiter im Text. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus auf den Platz hinausführen, den man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabbata. Dort setzte er sich auf den Richterstuhl. Es war der Tag vor dem Passafest am späten Vormittag. Pilatus sagte zu den Juden: „Da seht euren König." „Weg mit ihm, weg!“, schrien sie. „Ans Kreuz mit ihm!" „Euren König soll ich kreuzigen lassen?“, rief Pilatus. Die hohen Priester entgegneten: „Wir haben keinen König außer dem Kaiser." Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst und schleppte sich aus der Stadt hinaus zu der Stelle, die man Schädelhöhe nennt. Auf Hebräisch heißt sie Golgotha. Dort nagelten sie ihn ans Kreuz. Ihn und noch zwei andere links und rechts von ihm. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ auch ein Schild an das Kreuz von Jesus nageln, auf dem stand: „Jesus von Nazareth, König der Juden." Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und der Text war auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch abgefasst. Die hohen Priester erhoben Einspruch bei Pilatus. „Nicht König der Juden muss da stehen“, sagten sie, „sondern er behauptete, König der Juden zu sein." Doch Pilatus erwiderte: „Geschrieben bleibt geschrieben." Das war der heutige Bibeltext. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Tag und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Bis dann, tschüss. Thank you.